SRF 1.
Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Sorge nach dem Bergsturz von Bondo. 8 Menschen werden noch vermisst.
Wir hoffen darauf, dass diese noch unversehrt irgendwo im Gebiet sind,
sagt die Polizei. Dazu gleich mehr. Sorge bei Manor in Basel. 200 Stellen werden gestrichen.
Vor allem im Warenhaussegment gibt es Umsatzrückgänge. Und das war für uns eine Frage der Zeit, bis es dann eine Auswirkung hat auf das Personal,
sagt der Gewerkschafter und befürchtet weitere Entlassungen. Schweine mit angebissenen Schwänzchen und Schnittverletzungen am Kopf. Der Kanton Waadt eröffnet ein Strafverfahren gegen den größten Schweineproduzenten der Westschweiz. Und die Milch wird teurer. Die Branchenorganisation einigt sich auf eine Preiserhöhung um 3 Rappen und kommt so den Forderungen der Bauern entgegen. Ist das für sie genug? Wir fragen nach im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Nach dem Bergsturz in Bondo werden nun 8 Personen vermisst, die sich im Gebiet aufgehalten haben, darunter auch Deutsche und Österreicher. Sarah Hauschild, Sie sind für uns in Bondo. Was weiß man über die vermissten Personen? Wo waren die beim Bergsturz?
Die vermissten Personen waren unterwegs im Val Bondasca. Das Val Bondasca ist ja ein Seitental von Bondo, ein sehr beliebtes Wandergebiet. Auch viele Bergsteiger sind dort unterwegs. Es hat dort auch 2 SAC-Hütten. Man weiß also, dass die Leute dort die Hütten angesteuert haben oder einfach sich aufgehalten haben, um eine Wanderung zu machen in diesem Gebiet. Viel mehr weiß man vorläufig nicht.
Man hört bei Ihnen im Hintergrund Lärm, so etwas wie Helikopterlärm. Wie läuft denn die Suche nach den vermissten Personen?
Genau, man hört die Helikopter, die hier im Dorf immer wieder landen und starten. Sie holen Fachleute, die das Gebiet überfliegen. Auch Hunde sind unterwegs im Gebiet. Also man sucht die Leute mit Spürhunden. Die Suche ist aber sehr heikel und auch immer wieder gefährlich, weil die Behörden davon ausgehen, dass immer neue Felsstürze ins Tal donnern können.
Wie sieht es denn im Dorf aus im Moment?
Im Dorf ist es jetzt relativ ruhig. Wenn man mit den Leuten spricht, dann sagen sie, ja, wir kennen das schon. Wir hatten ja auch schon Felsstürze, natürlich nicht in diesem Ausmaß. Wir müssen mit diesem Berg leben. Was man aber merkt, die Sorge um die Vermissten ist groß hier, weil auch gestern ist man ja noch davon ausgegangen, dass vielleicht keine Leute betroffen sind. Und heute, als die Nachricht hier im Dorf bekannt wurde, dass nun doch 8 Personen gesucht werden, das merkt man, die Situation ist angespannt. Die Leute sind teilweise auch emotional.
Wo sind eigentlich die Menschen untergebracht?
Viele Menschen sind bei Verwandten oder Freunden in den Nachbargemeinden untergebracht und diejenigen, die diese Möglichkeit nicht hatten, die hat man im Spital der Region untergebracht oder auch in Zivilschutzanlagen. Dort sind sie im Moment und dort hat sie jetzt gerade auch die Regierungsrätin Barbara Janom besucht, um zu sehen, wie es ihnen geht und auch um sie zu unterstützen in dieser offenbar für viele doch schwierigen Situation.
Wenn Sie sagen, dass man mit weiteren Felsstürzen rechnen muss, lässt sich da sagen, wie lange die Menschen noch evakuiert bleiben, wie lange sie noch fernbleiben müssen von ihren Wohnungen?
Das ist im Moment offen. Die Behörden haben heute Morgen wieder mehrere Flüge gemacht, um zu schauen, wie sich das Gebiet bewegt. Die Geologen klären im Moment ab, wie stark sich die Felsen noch bewegen. Am Nachmittag wollen sie dann die Öffentlichkeit informieren. Aber man geht im Moment davon aus, dass die Leute vorläufig sicher nicht in ihre Häuser zurückkehren können. Die Gefahr von neuen Felsstürzen ist offenbar noch zu groß.
Danke, Sarah Hauschild. Sie bleiben für uns dran in Bondo. Müssen wir uns auf mehr Bergstürze einstellen? Wird es Gebiete geben, die nicht mehr bewohnt sein werden dürfen? Antworten gibt es hier später in der Sendung. Nun zu den weiteren Meldungen mit Yvonne Lambricker.
Die Bundesanwaltschaft hat gegen eine 30-jährige mutmaßliche Dschihad-Reisende beim Bundesstrafgericht Anklage erhoben. Die Frau stammt aus dem Grossraum Zürich und muss sich wegen Verstößen gegen das Verbot der Terrororganisation Al-Qaida und Islamischer Staat verantworten. Die Bundesanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass die Schweizer Staatsbürgerin im Dezember 2015 mit ihrem damals rund 4-jährigen Kind von Ägypten aus illegal nach Griechenland gereist ist. Von dort aus habe sie via Türkei nach Syrien gelangen wollen, um sich der Terrororganisation Islamischer Staat anzuschließen. Wegen Verstößen gegen das Verbot der Terrororganisationen Al-Qaida und Islamischer Staat gab es bereits mehrere Dutzend Anklagen in der Schweiz. In der Schweiz entscheiden sich immer mehr ältere Menschen dafür, dass ihr Körper nach dem Tod für die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten und für die Forschung zur Verfügung steht. Das hat eine Umfrage der Nachrichtenagentur SDA ergeben. An der Universität Basel etwa stieg die Zahl sogenannter Körperspenden in den letzten 6 Jahren um rund 30%. Einerseits wollten immer mehr Spenderinnen und Spender etwas Gutes für die Medizin der Zukunft tun. Andererseits aber wählten auch immer mehr Menschen die Körperspende, um niemandem zur Last zu fallen. Wird der Körper einer Universität gespendet, fallen nämlich für Angehörige keine Bestattungskosten an. Weniger als die Hälfte aller Autofahrerinnen und Autofahrer halten sich, nach eigenen Angaben, immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das zeigt eine Umfrage der Beratungsstelle für Unfallverhütung, BFU. 41% der Befragten gaben an, auf der Autobahn oft oder gelegentlich zu schnell zu fahren. Außerorts waren es 30% und innerorts sagten 11%, sie würden gelegentlich zu schnell fahren. Laut der BFU schätzen viele Autofahrerinnen und Autofahrer die Risiken zu gering ein. Zu schnelles Fahren sei aber einer der Hauptgründe für schwere Verkehrsunfälle. In den Niederlanden wird weiter ermittelt nach der Absage eines Rockkonzerts wegen einer Terrorwarnung gestern Abend in Rotterdam. Laut Medienberichten hat die Polizei in der Nacht einen zweiten Verdächtigen in Gewahrsam genommen. Dieser wird derzeit befragt. Der Fahrer eines Lieferwagens, den die Polizei zuvor festgenommen hatte, wurde inzwischen wieder freigelassen. Der Monteur aus Spanien habe eine schlüssige Erklärung abgeben können, wieso er in seinem Fahrzeug Gasflaschen mit sich führe, so die Polizei. Die Europäische Flugsicherheitsbehörde hat eine Warnung der höchsten Stufe zum Langstreckenflugzeug A350 herausgegeben. Wenn eine Hydraulikpumpe versage, können sich das Treibstoff-Luftgemisch im Tank entzünden und explodieren, warnt die Behörde. Der Hersteller Airbus erklärte, die Schwachstelle könne mit einem Software-Update behoben werden und man prüfe, ob es weitere Änderungen brauche. Die Fluggesellschaft Swiss hat keine Flugzeuge des Typs A350. Das Wetter heute Nachmittag und Abend ziehen einige Schauer, vereinzelt auch starke Gewitter auf. Morgen scheint meist die Sonne und es wird heiß bei 29 bis 32 Grad.
Der Bergsturz von Bondo wirft grundsätzliche Fragen auf. Müssen wir uns darauf einstellen, dass das Leben in den Bergen noch unberechenbarer wird? Was heißt das dann für die Bergbevölkerung? Ich sprach über diese grundsätzlichen Fragen mit Hugo Rezzo vom Bundesamt für Umwelt. Der Geologe ist verantwortlich für Naturgefahren. Erste Frage: Gehören Bondo und der Piz Cengalo zu einer der grösseren Gefahrenregionen in der Schweiz?
Der Piz Cengalo ist insofern ein Gebiet, das bekannt war, weil es in den letzten 5 Jahren schon Abbrüche gegeben hat.
Handelt es sich bei diesem Abbruch eher um Permafrost oder um Erosion?
Im Fall des Piz Cengalo handelt es sich eindeutig um Permafrostgebiet, also ist auftauender Boden, wo es noch gefroren ist zum Teil, und deshalb können diese Partien instabil werden. Anders als im Gelmersee, wo wir klar unterhalb der Permafrostgrenze liegen, die bei etwa 2500 Metern über Meer liegt.
Da Sie den Gelmersee benennen, das ist im Grimselgebiet, da gab es letztes Wochenende einen Felssturz, jetzt eben bei Bondo. Muss da der Bund seine Prognosen anpassen und eventuell auch die Überwachung verstärken?
Es ist so, so, dass der Bund die Überwachung intensiviert. Wir haben ein Satellitenüberwachungsprogramm eingeführt und zusammen mit den Kantonen sind Anstrengungen im Gang, wo man der Überwachung mehr Gewicht schenkt und wir unterstützen zum Beispiel auch Forschungs- und Entwicklungsprojekte zusammen mit den Hochschulen, zum Beispiel der ETH, wo man neue Systeme spezifisch für solche Fälle einsetzen kann.
Wie muss man sich diese Satellitenüberwachung vorstellen, die Sie machen?
Es kreisen in Abständen von wenigen Tagen Satelliten mit Radargeräten montiert um die Erde. Sie machen Aufnahmen und wir werten dann diese Radarwellen aus und erkennen darin Deformationen, also wo sich der Boden bewegt, und erstellen so diese Karte, wo man sieht, wo ein Rutschgebiet oder ein großes Bergsturzgebiet sich abzeichnet. Es kann zwar nicht alles abgedeckt werden und im Speziellen beim Pitjengalo kann man das eben nicht gut erkennen.
Kann man grundsätzlich sagen, mit der Klimaerwärmung hat sich die Bergsturzgefahr akzentuiert?
Es ist so, dass eben durch die Erwärmung vor allem im alpinen Bereich sich Veränderungen einstellen und das betrifft eben primär den Permafrost, wo der Boden dann auftaut, oder auch Gletschergebiete. In diesem Sinne verändert sich die Situation im hochalpinen Bereich sicher.
Ob man in einer Gefahrenzone wohnt, kann man selbst herausfinden über die Gefahrenkarte. Die gibt es ja auch zum Teil digital. Aber wer entscheidet eigentlich, ob eine Siedlung oder ein Dorfteil geräumt wird oder nicht mehr bewohnt werden darf?
Die Entscheidung wird sicher mit allen Beteiligten getroffen. Das heißt, die Eigentümer, wer dort wohnt, diese Personen stehen im Zentrum, die suchen eine Lösung mit der Gemeinde, der Kanton und Bund unterstützen. Aber die Entscheidung ist nicht auf einzelne Personen abgestellt.
Das fällt wahrscheinlich vielen Besitzern schwer, ihr Haus zum Beispiel aufzugeben.
Absolut. Im Speziellen in der Schweiz ist es so, dass die Personen in der Regel sehr fest an diesen Ort gebunden sind. Es ist vielleicht auch ein Gefühl von Heimat, wo man zu Hause ist. Und der Boden hat auch einen Wert, das muss man ganz objektiv festhalten. In diesem Sinne ist es in der Regel ganz schwierig, größere Gebiete oder ganze Dörfer umzusiedeln.
Falls eine Verbauung nötig ist, der Bund beteiligt sich auch finanziell. Mit welchem Anteil?
Der Bund zahlt an Schutzbauten 35-45% der Baukosten und bei Gefahrengrundlagen bezahlt er die Hälfte.
Wie viel gibt denn der Bund da aus jährlich?
Der Bund gibt jährlich gut 200 Millionen Franken für diese Aktivitäten aus.
Lohnt sich denn das, solche Verbauungen in den Alpen, angesichts davon, dass Junge aus Randregionen und Berggebieten abwandern?
Da möchte ich zwei Antworten geben. Die erste ist, wir achten darauf, dass jeden Franken, den wir weitergeben, dass der sinnvoll eingesetzt wird und wir rechnen auch, dass auch eine Wirkung hat. Und wir sagen, in der Regel haben wir für einen Franken, den wir an Schutzbauten investieren, eine Wirkung oder einen Schutz, der 5 Franken entspricht, also es ist eine 5-fache Vergrößerung. Und das Zweite ist, lohnt sich das in sehr gefährdeten Gebieten? Das ist auch wieder fallweise zu betrachten. Dann kommt aber noch eine weitere Komponente hinzu, das ist der Schutz des Lebens, das heißt die Sicherheit der Personen. Und wenn Menschenleben gefährdet sind, dann treffen wir immer Maßnahmen, aber es kann auch sein, dass wir ohne bauliche Schutzmaßnahmen dann einfach Evakuierungen einleiten.
Sagt der Geologe Hugo Rezzo vom Bundesamt für Umwelt im Rendezvous. Und so geht es hier weiter. Entlassungen bei Manor in Basel. Und es werden nicht die letzten sein, befürchtet die Gewerkschaft. Manor gehe es schlecht. Im Irak sind Tausende von jesidischen Frauen Folter und Vergewaltigung durch IS-Kämpfer entronnen. Die UNO fordert jetzt Gerechtigkeit für die Frauen und ihre ungewollt bekommenen Kinder. Und Artenvielfalt in der Schweiz, die ist auch hörbar.
Und wenn man so ein bisschen durchläuft, dann hört man zum Beispiel Rösels Beißschrecke singen oder die zweifarbige Beißschrecke hört man auch gut.
Aber immer mehr Stimmen fehlen bei diesem Konzert. Die Reportage von der Magerwiese. Wo kaufen Sie die Kleider und die Schuhe? Gehen Sie in den Laden oder bestellen Sie im Internet? Das Warenhaus von früher, wo es alles gab, von A wie Abwaschmittel bis Z wie Zahnbürste, ist heute das Internet. Das ist mit ein Grund, warum es der Warenhauskette Manor nicht mehr so gut geht und jetzt 200 Stellen verloren gehen. Maren Peters.
Dass es bei der größten Schweizer Warenhauskette nicht rund läuft, ist schon länger ein offenes Geheimnis. Schon seit Monaten werde still und heimlich ein Sparprogramm umgesetzt. In zahlreichen der 64 Filialen seien Kündigungen ausgesprochen und teure ältere Mitarbeiter durch jüngere ersetzt worden, sagt Carlo Mathieu von der Gewerkschaft Sina. Von daher kommt die Ankündigung von heute, 200 Stellen am Hauptsitz in Basel zu streichen, für ihn nicht überraschend.
Wir verfolgen die Situation seit 1-2 Jahren bei Manor und wir stellen fest, vor allem im Warenhaussegment gibt es Umsatzrückgänge. Und das war für uns eine Frage der Zeit, bis es dann eine Auswirkung hat auf das Personal.
Manor selbst begründet den Schritt mit raschen, tiefgreifenden Veränderungen im Detailhandel und nennt dafür Beispiele. Die größere Konkurrenz vor Ort und im Internet, den starken Franken und den zunehmenden Einkaufstourismus. Mit dem angekündigten Stellenabbau wolle das Unternehmen seine Wettbewerbsfähigkeit stärken. Welche Stellen abgebaut werden, teilte Manor auf Anfrage nicht mit. Die betroffenen Mitarbeiter haben erst heute Morgen von dem Stellenabbau erfahren. Manor schloss Entlassungen nicht aus, will sie aber auf ein Minimum beschränken. Der Sozialplan sehe vor, möglichst Frühpensionierungen und Wechsel innerhalb des Unternehmens anzubieten. Der Stellenabbau ist Teil des Sparprogramms, das der neue Manor-Chef Stefan Macker seit Amtsantritt Mitte Januar eingeleitet hat. Seitdem veröffentlicht die Warenhauskette keine Umsatzzahlen mehr. Berichten zufolge liegt das daran, dass die Zahlen nicht gut sind. Das Ziel einer Rendite von 5% sei nicht erreicht worden. Dies, obwohl Macker großen Druck auf die Kader aufgesetzt habe. In 2 Jahren will das Warenhaus nach eigenen Angaben wieder wachsen. Bis dahin sollen die Standorte weiter regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden. Fest steht bereits, dass der Food-Supermarkt in Solothurn im nächsten Frühjahr geschlossen wird. Die Gewerkschaft Sina hält einen weiteren Stellenabbau im Unternehmen für wahrscheinlich.
Maren Peters. Eine Schweinerei ist das. Der größte Schweinefleischproduzent im Kanton Waadt hat seine Tiere alles andere als tiergerecht gehalten. Der Kanton leitet ein Strafverfahren ein. Ins Rollen gebracht hat die Affäre eine Tierschützerin, die heimlich Videos in der Tierfabrik gedreht hatte. Westschweiz-Korrespondentin Barbara Kolpi.
Schweine mit angebissenen Schwänzchen und Schnittverletzungen am Kopf. Ein Schwein, das über ein anderes uriniert. Zu sehen in den Videosequenzen, die die Waadtländer Tierschützerin Kate Amige Anfang August heimlich aufgezeichnet hatte. Bereits letzten September stellte sie ähnliche Videos ins Netz, worauf der größte Westschweizer Produzent Annen den Betrieb in Echallon schließen musste. Insgesamt betreibt die Firma 23 Mastbetriebe in der Waadt und verarbeitet nach eigenen Angaben 20'000 Schweine pro Jahr. Heute informierte der Kanton an einer Medienkonferenz. Letzten Freitag führte er eine groß angelegte koordinierte Inspektion gleichzeitig in allen Betrieben des betroffenen Produzenten durch und stieß dabei auf verschiedene wiederholte Verfehlungen, darunter auch Kannibalismus, das heißt Schweine, die sich gegenseitig angeknabbert hatten, zu viele Tiere auf zu engem Raum und zu wenig Licht. Ein Strafverfahren wurde unverzüglich eingeleitet. In 5 Betrieben des Produzenten dürfen bis auf Weiteres keine neuen Schweine zur Mast gebracht werden. Ob auch andere Firmen Verfehlungen begangen haben, wird zurzeit untersucht. Der Kanton Waadt will ähnliche Szenarien in Zukunft verhindern. Der zuständige Regierungsrat Philipp Löber hat verschiedene Maßnahmen angeordnet und spricht von der Glaubwürdigkeit der Schweinemast und vom Vertrauen des Konsumenten, das wiederhergestellt werden müsse.
L'objectif est d'avoir des conditions d'élevage des animaux qui soient meilleures, une crédibilité dans la filière qui soit plus importante et la confiance du consommateur. C'est essentiel si l'on ne veut pas que toute la filière porcine souffre des dérapages commis par l'un ou l'autre de ses membres.
Zu den Maßnahmen gehören verschärfte Kontrollen in den rund 200 Mastbetrieben des Kantons. Weiter erhöht der Kanton die Subventionen, knüpft daran aber klare Bedingungen und schreibt beispielsweise neu mindestens 1,65 Quadratmeter pro Tier vor. Das ist 1 Quadratmeter mehr, als das aktuelle Gesetz in der Schweiz vorschreibt und auch klar mehr als die strengeren Vorschriften des Bundes, die ab September 2018 gelten. Nachhaltig sind die Waadtländer Maßnahmen allerdings nur, wenn auch andere Kantone folgen. Die Waadt spielt in der Schweinemast im schweizweiten Vergleich eine kleine Rolle, Nur rund 40.000 der 1,5 Millionen Schweine in Schweizer Mastbetrieben werden in der Waadt gezüchtet.
Es war eine unvorstellbare Peinigung im Irak. Die Frauen wurden geschlagen, entführt und vergewaltigt. Manchmal vom immer gleichen IS-Kämpfer, manchmal von mehreren. Die Jesidinnen wurden erniedrigt, versklavt und verkauft. Man weiß nicht einmal, wie viele jesidische Frauen in den Fängen des IS allein im Irak landeten. Tausende, Zehntausende, niemand weiß es. Von rund 1600 Jesidinnen, Frauen dieser religiösen Minderheit, fehlt bis heute jede Spur. Die UNO beleuchtet die existenzielle Notlage dieser Frauen und ihrer aus Vergewaltigungen geborener Kinder in einem Bericht und stellt konkrete Forderungen auf an den irakischen Staat. Eine davon, die Täter, dürfen nicht ungestraft davonkommen. Frage an unseren Nahost-Korrespondenten Felix Scholbkmann. Wie leben diese jesidischen Frauen, die den Peinigern des IS entronnen sind, heute?
Manche sind in spezieller Betreuung, extrem schwierig bleiben die Umstände, aber natürlich für alle, das sind diese schrecklichen Erlebnisse, die sie fürs Leben zeichnen. Gleichzeitig fehlt vielfach das soziale Netz, eine intakte Familie, die sie in die Arme schließen und auffangen könnte. Es wurden ja auch tausende jesidische Männer getötet und ganze Dorfgemeinschaften vertrieben und Zehntausende jesidische Familien leben noch immer als Flüchtlinge. Ich habe das jetzt vor ein paar Wochen bei meiner letzten Reise in den Nordirak wieder gesehen, wie viele in der Ungewissheit verharren, in Zeltlagern unter großen Entbehrungen. Und das ist ein Umfeld, das die Lage für die Opfer solcher sexueller Gewalt natürlich noch zusätzlich erschwert.
Wir erinnern uns an die Initiative aus Deutschland. Da sollten über 1000 jesidische Mädchen und Frauen aufgenommen und betreut werden. Was ist aus dieser Initiative geworden?
Die Initiative läuft und sie fand sogar Nachahmer. Das schreckliche Los der Jesidinnen hat international Schock und damit genügend Aufmerksamkeit auch ausgelöst, dass solche Hilfsoperationen möglich wurden. Das heißt, es gibt durchaus auch Lichtblicke, konkrete Hilfe, medizinische, psychologische, auch materielle Unterstützung im Ausland vor allem. Aber ich war auch beeindruckt im Nordirak selber. Da engagieren sich auch in der lokalen Zivilgesellschaft Leute, die versuchen, Druck zu machen jetzt, dass sich das Los dieser Jesidinnen verbessert. Vor allem im Kurdengebiet gibt es solche Initiativen, wo man sich auch von der Volksgruppe her eher verbunden fühlt mit den Jesidinnen. Aber das bleiben natürlich nur kleinste Schritte. Der Bericht macht deutlich, wie viel zu tun bliebe.
Welchen Status haben die Jesidinnen heute im Irak? Also vor allem auch die Kinder, die aus diesen unglücklichen Verbindungen mit IS-Kämpfern oder IS-Anhängern entstanden sind?
Erstmal keinen und es besteht das Risiko, dass sie noch zusätzlich stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Das sind Gesellschaften im Nordirak, wo Ehre und Schande zentrale Begriffe sind. Das gilt auch für die Kinder, dass sie gleich von Beginn weg als die Brut von Terroristen angesehen werden, um es mal drastisch auszudrücken. Der Bericht der UNO weitet da den Blick über die versklavten Jesidinnen hinaus auf alle Frauen, die verheiratet waren und Kinder hatten unter IS und die jetzt alle ohne Papiere dastehen oder mit wertlosen Papieren eines Terrorkalifats.
Da verlangt ja der UNO-Bericht, dass diese Kinder quasi legalisiert werden. Was bedeutet das konkret?
Zum Beispiel, dass juristische Mechanismen gefunden werden, wie man diese Verhältnisse in irakisches Recht überführen kann, wie diese Frauen diese Ehen eintragen oder auch annullieren können, ohne in die Schande zu geraten, die Schande mit einem Terroristen verheiratet gewesen zu sein oder die Schande, jetzt mit unehelichen Kindern dazustehen. Und für die Kinder fordert der UNO-Bericht, dass sie ein Recht darauf haben, ein neues, eigenes Leben zu beginnen. Das könnte zum Beispiel auch heißen, dass nicht, wie hier in der Gegend üblich, die Religion und die Volksgruppe des Vaters eingetragen wird, sondern jene der Mutter. Das ist einer der Vorschläge im Bericht.
Und wie groß ist die Chance, dass so etwas gelingt?
Schwierig zu sagen. Irak ist alles andere als ein Rechtsstaat. Das stimmt einen skeptisch. Andererseits, es gibt doch eine Reihe von öffentlichen Bekenntnissen inzwischen von der Regierung in Bagdad her, aber auch von Stammesältesten. Und das ist im irakischen Kontext möglicherweise sogar noch wichtiger. Bekenntnisse, dass man das Problem erkannt habe und auch ernst nehmen wolle. Ich glaube, ein Ziel dieses UNO-Berichts ist es gerade, in diese Kerbe zu hauen und die Behörden und Stammessheiks an ihre eigenen Versprechen zu erinnern. Aber Illusionen machen darf man sich natürlich nicht. Mitten in dieser allgemeinen Zerrüttung, in der Irak steckt, haben die Nöte von Opfern sexueller Gewalt sicher nicht Priorität.
Zum Schluss ganz kurz ein Wort zu den Tätern. Werden die in absehbarer Zeit vor ein Gericht gestellt, zum Beispiel im Irak selbst?
Es gibt schon jetzt Sondergerichte für IS-Täter, aber auch hier gilt, Irak ist kein Rechtsstaat und vieles wird über Arrangements oder Abrechnungen laufen oder auf den Schlachtfeldern, jetzt in den Offensiven gegen die letzten Reste des Terrorkalifats natürlich. Da können die Dschihadisten mit keinerlei Pardon rechnen. Dafür ist der Hass gegen sie zu groß, in zu großen Teilen der Bevölkerung. Das hat natürlich nichts zu tun mit den rechtsstaatlichen Verfahren, welche die UNO einfordert, aber für die Opfer dieser jesidischen Mädchen und Frauen ist es wohl dennoch eine gewisse Genugtuung.
Danke für Ihre Einschätzung und Ihre Beobachtungen, Philipp Scholkmann in Beirut. Was denken Sie, wie gut sind wir beim Umweltschutz? Beim Artenschutz jedenfalls hinkt die Schweiz den meisten vergleichbaren Ländern arg hinterher. Jede dritte Tier- und Pflanzenart bei uns ist bedroht. Das heißt auch, unsere Landschaft wird immer eintöniger. Was das bedeutet, zeigt Max Ackermann am Beispiel der Heuschrecke.
Heuschrecken zirpen am Südhang des Bözbergs. Für Florin Rutschmann von Pronatura ist das ein Konzert mit vielen verschiedenen Musikanten.
Der dominiert, das ist der Nachtigall-Grashüpfer. Man hört aber auch den gemeine Grashüpfer. Und wenn man so ein bisschen durchläuft, dann hört man zum Beispiel Rösels Beißschrecke singen. Oder die zweifarbige Beißschrecke hört man auch gut singen.
110 Heuschreckenarten gibt es in der Schweiz, gegen 20'000 weltweit. Und jede hat ihren ganz eigenen Gesang.
Da hinten sind die Nachtigall-Grashüpfer. Jetzt ist was gumpet.
Gar nicht so einfach, das Lied einer einzelnen Heuschrecke zu erleben. Die kleinen Viecher sind eigenwillig und wenn sie singen, dann oft in so hohen Tönen, dass ältere Menschen sie kaum noch hören. Hier deshalb der Nachtigallgrashüpfer in Studioqualität. Florin Rutschmann, der die Schutzgebiete von Pronatura Aargau betreut, kennt sie alle. Auch jene, die gar nicht singen können, zum Beispiel die Lauchschrecke.
Die ist stumm, die macht kein Geräusch oder kein Gesang, aber sehr hübsch zum Anschauen. Ganz grün und so ein schwarzer Streifen übers Auge, bis auf die Flügel.
Die Lauchschrecke ist nicht nur eine hübsche, sondern auch eine recht vitale Art. Sie kann auch auf etwas intensiver genutzten Feldern überleben. Die meisten Heuschreckenarten aber brauchen Magerwiesen, wo viele verschiedene Gräser und Kräuter wachsen, wo nicht gedüngt und selten gemäht wird. Solche, im modernen Sinn wenig produktive Landschaften, aber sind selten geworden in der Schweiz. Und damit auch Orchideen und Wildgräser, Schlangen und Schmetterlinge und eben Heuschrecken.
40% von allen Heugümperarten, die wir in der Schweiz haben, stehen auf der roten Liste, sind in einer Gefährdung zugeteilt. Die einen etwas mehr, die anderen etwas weniger. Aber 40% von allen Arten sind gefährdet.
Mit Folgen weit über die Insekten hinaus.
Die Heugümper allgemein sind sehr eine wichtige Nahrungsgrundlage für zum Beispiel Vögel. Aber auch viele Spinnen ernähren sich von Heugümpern. Oder auch zum Beispiel Reptilien, Eidechsen fressen sehr viel Heugümper.
Wenn ein Glied wegfällt, ist die ganze Kette gefährdet. Bereits ist die Hälfte aller Lebensraumtypen in der Schweiz bedroht und als Folge davon jede dritte Pflanzen- und Tierart.
In der Schweiz geht es der Biodiversität schlecht,
stellt die Vizedirektorin des Bundesamtes für Umwelt in ihrem Büro in Bern fest. Und das sei nicht nur ein Umwelt-, sondern auch ein Wirtschaftsproblem, argumentiert Franziska Schwarz.
Es gibt sehr viele Leistungen, die nicht mehr erbracht werden können, wenn der Verlust weiterhin so fortschreitet.
Große Genpools gewährleisten gesunde Nahrung, intakte Böden filtern das Trinkwasser, Auengebiete schützen vor Überschwemmungen, alles Leistungen, die die Natur erbringt. Je eintöniger die Natur, desto gefährlicher wird's und teurer.
Wir brauchen 1,5 Milliarden Franken, um nur die nationalen Biotope eigentlich so zu sanieren, dass sie wieder leistungsfähig sind.
Dabei müssten die geschützten Flächen nicht nur verbessert, sondern auch vergrößert werden. Denn in Sachen Artenvielfalt hinkt die Schweiz praktisch allen vergleichbaren Ländern hinterher. Die auf den ersten Blick so hübsche Landschaft gleicht eher einer grünen Wüste.
Wenn man auf die Wiese schaut, ist sie wohl grün und schön gelb, aber es zeigt eigentlich auch, dass die Artenvielfalt nicht groß ist, weil die Artenvielfalt, die ist farbig.
Im Herbst nun soll der seit langem überfällige Aktionsplan Biodiversität des Bundes erscheinen, mit konkreten Massnahmen und deren Kosten. Er ist ganz sicher Futter für die politische Debatte und, so hofft Florin Rutschmann, Überlebenshilfe für bedrohte Tier- und Pflanzenarten.
Das ist jetzt der sogenannte Langfühlerschrecken. Also die Fühler sind länger als der Körper. Und die singt auch anders. Die dort singen, indem sie die beiden Flügel, die sie hat, gegeneinander treiben.
Ohne griffige Schutzmaßnahmen könnte das Heuschreckenorchester bald schon ausgespielt haben.
Ja, und mit diesen Tönen, mit Max Ackermanns Bericht, ist es in 2:01 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über den Preis der Milch und die Zukunft der Milchbauern in der Schweiz. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Nach dem Bergsturz bei Bondo im Kanton Graubünden werden 8 Personen vermisst. Das teilt die Kantonspolizei Graubünden mit. Zurzeit überfliegen Rettungsspezialisten das Gebiet. Rund 100 Bewohner aus Bondo dürfen vorerst nicht in ihre Häuser zurückkehren. Die Bundesanwaltschaft hat gegen eine 30-jährige mutmaßliche Dschihad-Reisende beim Bundesstrafgericht Anklage erhoben. Sie soll gegen das Verbot der Terrororganisationen Al-Qaida und Islamischer Staat verstoßen haben. Die Schweizerin soll versucht haben, mit ihrem 4-jährigen Kind nach Syrien zu reisen, um sich dort der Terrororganisation IS anzuschließen. Der Warenhauskonzern Manor baut am Hauptsitz in Basel Stellen ab. Laut Unternehmen geht es um maximal 200 der rund 1000 Arbeitsplätze. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei ein Sozialplan erstellt worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.